Karwoche, wir reden über Jesu Leiden, aber nicht nur das, das Leiden ist nicht alles, die Auferstehung ist das Große, die Krönung der Leiden. Ohne Kreuz keine Krone. Mein Thema heute ist, Jesus gibt sich selbst hin. Ich versuche immer zu beweisen, dass niemand denkt, dass Golgatha ein Unfall ist oder eine Katastrophe oder die armen Juden, die haben ihn umgebracht, die sind Gottesmörder. Nein, das war Plan Gottes so. Und wer da integriert ist, der ist integriert, der hat dieses Verbrechen mitgemacht. Aber Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind alle beteiligt gewesen. Wenn du damals gelebt hättest, hättest auch ihn mitgekreuzigt. Denn wir sind alle diejenigen, für die Jesus gestorben ist. Er hat uns freigekauft. So, Jesus gab sich selbst hin, das ist mein Thema. Ich lade dich ganz herzlich ein am Karfreitag um 11 Uhr. Golgatha war kein Unfall. Fortsetzung von heute. Das war also keine Panne Gottes oder Versagen Gottes, es ist von der Ewigkeit schon geplant, hat die Schöpfung noch gar nicht gegeben, war schon vorgesehen, dass Jesus kommt. Und so passiert nacheinander. So, am Samstag wird das Thema sein, Jesus der Gekreuzigte. Paulus sagt, ich kenne nichts anderes, ich will nichts anderes predigen, ich will nicht den dienenden Jesus, den heilenden Jesus, den befreienden Jesus predigen, ich will den Gekreuzigten predigen. Wer den Gekreuzigten hat, hat alles. Das hat Jesus nämlich sich selbst hingegeben. Wer den Bräutigam hat, hat alles, auch die Braut und das ganze Vermögen, alles, was der Bräutigam hat. Also Jesus, der Gekreuzigte. Dann am Sonntag, Ostern, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist kein Hirngespinst, das ist nicht nur im Geist, dass er auferstanden ist, dass er ein Fata Morgana ist oder dass Jesus scheintot gewesen wäre. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist seinen Jüngern vorausgegangen, sie kannten ihn. Thomas hat ihn an seine Wunden erkannt. Also, es ist kein Unfall gewesen und keine Panne gewesen, oder das nur im Geist, in der Vorstellung, der Herr auferstanden ist, in der Fantasie. Jesus lebt in Wirklichkeit. Er ist König. Halleluja. So, er ist wahrhaftig auferstanden, aber er ist auch wahrhaftig gestorben. Er ist wahrhaftig geboren, er war der echte Jesus, der geboren wurde, der echte Jesus, der gekreuzigt wurde und der echte Jesus, der auferstanden ist. Und er ist auch der echte Jesus, der wiederkommen wird. Ist derselbe. Jesus hat nichts ausgespart, nichts ausgelassen, er ging aufs Ganze, er macht eine ganze Sache, als er hier auf diesem Planeten Erde war. Was er war, war er immer ganz. Diese totale Selbsthingabe Jesu, das fasziniert mich. Als er Baby war, war er ganz Baby, obwohl er Gott war. Er war Baby, hat in Windeln gemacht, wurde in eine Krippe gelegt, wurde auch so ganz natürlich Mensch. Er war nicht irgendwie ein super Wesen, irgendetwas etwas Außerirdisches. Er war ganz normal irdisch. Als er hier auf dieser Erde war, hat alles mitgemacht. Als er junger Mann war, war er junger Mann. Als er dann Arbeiter war, hat er gearbeitet, 18 Jahre bei seinem Ziehvater Josef. Und dann, als er Rabbi war, als Lehrer war, dann ging er als Lehrer, die Leute gelehrt. Und dann, als er Messias war, die letzte Woche, das ist diese Woche, diese Karwoche, wo er als Messias sich geoutet hat. Ich muss diesen Weg gehen, ich muss sterben. Die Selbsthingabe Jesu, niemand hat es von ihm verlangt. Und schon gar nicht du und ich. Hätten aber gar nicht verlangen können. Er hätte es auch gar nicht gemacht, wenn wir verlangt hätten. Auch der Teufel konnte es nicht ihn in die Knie zwingen und verlangen. Niemand konnte es von ihm verlangen. Es war sein freiwilliger Wille. In Galater Kapitel 1 von Vers 3 lese ich, Gnade sei mit euch, ist ein Gruß von Paulus hier typisch, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Sich selbst, er wollte das. Das war sein eigener privater Wille, persönlicher Wille, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Jesus ist gestorben nach dem Willen Gottes, um uns zu erretten aus freien Stücken. Also lies mal Galater, das ist, Paulus war ein Augenzeuge noch oder Zeitgenosse, Jesus hat die Apostel noch gekannt, er hat also die hätten gerne korrigiert oder hätten korrigiert, wenn was falsch gewesen wäre. Es war so. Jesus gab sich selbst hin nach dem Willen des Vaters. Also dein Wille geschehe, das ist im Vater unser verankert. Und das geschieht durch Jesus. Er hat den Willen Gottes verwirklicht. Er hat uns nicht nur Vergebung und Erlösung und irgendwelche geistlichen Segnungen gegeben. Er hat sich uns selbst gegeben. Nehmt mich, sagt er bei der Verhaftung. Nehmt mich. Lasst diese gehen, nehmt mich. Und das ist sehr wichtig, sich selbst hingegeben. Also, Wenn du den Prinzen hast, hast du das ganze Königreich. Er hat sich selbst hingegeben. So, damit wir alles durch ihn haben. Wer ihn jetzt aufnimmt, der nimmt alles auf, was Jesus hatte, was Jesus war, was Jesus ist, was Jesus ausmachte, der nimmt alles auf. Wie viele ihn aufnahmen, Johannes 1, Vers 12, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Mit seiner Hingabe gab er uns seine ganze Herrlichkeit. Könnt ihr alles haben. Ich finde das toll. Die Selbsthingabe Jesu, er hat sich erniedrigt. Er hat uns Menschen das gebracht, was uns verloren gegangen ist, was uns der Teufel geraubt hat. Er hat seine Heiligkeit uns gegeben, seine Vorteile und Vorzüge, seine Vollmachten, hat uns alles gegeben. Nehmt mich. Nehmt mich. Mit Jesus kannst du dein Leben ersetzen, einen großen, riesigen Tausch machen. Du kannst alles abschreiben, was du bisher hattest, vergiss es und gib's auf. Jetzt kannst du ein neues Leben leben, durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes. Deshalb Gnade sei mit euch. Es ist schwer zu begreifen für normalen Menschen, der nur rationell denkt, der nicht auf Offenbarung eingeht, der nichts von Offenbarungen hält, der wird das nicht begreifen. Aber es ist die größte Gabe überhaupt. Wenn die Leute sagen, wir sind Charismatiker, es geht nicht, dass wir in Zungen reden oder Gaben haben. Nein, Charismatiker sind die Menschen, die die Gabe Gottes begriffen haben, erfasst haben. Jesus ist das Charisma, die Gabe des allmächtigen Gottes. Er ist das Geschenk Gottes. Er hat unser Leben eine neue Realität gebracht. Es ist schwer zu begreifen, diese Tatsache. Fleisch und Blut haben sie hier nicht offenbart, Petrus, aber der Geist meines Vaters. Jesus versetzt uns an himmlische Orte, in ein neues Leben. Das ist, er gibt sich hin und sagt, nimmt mich. Alles, was ich habe, das gehört mir. Und ich möchte euch reich machen. Und jetzt heißt es für dich und mich, wir müssen jetzt ausleben, Jesus ausleben. Jesus in uns, den König, die Majestät. Du bist würdig, Herr, du bist würdig, haben wir gesungen. Aber das jetzt ausleben, diese Würde Gottes in uns. Wenn du Jesus aufgenommen hast und in die Gnade Gottes hineinwächst, die stehen alle Türen offen. Du musst nur durchgehen. Nur passieren. Du hast alle Möglichkeiten. Du darfst jetzt im Glauben leben, nicht mehr im Schauen. Wir wollen immer verstehen, wie funktioniert das? Du wirst das meiste, fast alles in dieser Welt nicht verstehen. Wie funktioniert, dass du dein Handy in die Hand nimmst und telefonierst mit Japan? Oder sonst wo? Oder dann Smartphone und dann tippst du rein und dann hast du alles Mögliche auf deiner Palette, auf deinem Bildschirm. Wie funktioniert das? Wissenschaftler, manche können es erklären, aber die haben sich in diese Materie hineinversetzt. Und deshalb, wenn du dich ein bisschen nur mit Gott beschäftigst, du wirst verstehen, wie man bedient das Evangelium, das Wort Gottes, wie man es gebraucht und wie man Jesus gebraucht. Viele Menschen wollen immer nur sehen, aber Glaube ist, es sieht nichts, es nimmt nur, es gebraucht. Es nimmt einfach so ein Handy und drückt ein paar Knöpfe, genau nach der Betriebsanleitung. Und wenn du das richtig machst, wirst du sofort Kontakt haben. Der Glaube ist ein Akt des Geistes. Und es passiert zuerst mal in unserem Kopf, in unserem Denken. Das Interessante ist, Jesus wurde gekreuzigt. Das heißt, wo er gekreuzigt wurde, wird genau angegeben. Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Sehr interessant. Das sind also Dinge in der Bibel. Ich sag's, warum steht das unbedingt Schädelstätte? Nicht nur, dass das Gebiet oder dieser Hügel wie ein Schädel ausgesehen hat, nein. Das, was oben auf Golgatha passierte, das muss in deinen Schädel eingehen. Ja, Schädelstätte. Das musst du begreifen. Du musst es aha sagen. Das ist ja für mich passiert. Im Auftrag Gottes ist es geschehen. Golgatha, Schädelstätte. Dein Schädel muss es begreifen. Groß oder klein spielt keine Rolle. Du musst im Geist akzeptieren, und wenn du im Geist es akzeptiert, dann kannst du Dinge annehmen und loslassen, je nachdem, nach Bedarf. Du bist flexibel. Menschen, die im Geist sind, sind flexibel. Menschen, die im Fleisch sind, sind nicht beweglich, sind nicht flexibel. Es muss immer stur, heil, so sein. Jesus gibt sich selbst hin, und wir müssen diesen Jesus nur annehmen, ganz einfach einfangen. Ja, einfangen. Ihn in sein Leben integrieren, das ist alles. So wie die Israeliten das Manna, das Brot aufnehmen mussten, jeden Morgen frisch, so musst du einfach nur einsammeln. Jesus, dich jedes Mal, jeden Tag neu von Jesus beschenken lassen. Dich jedes Mal von Jesus neu überraschen lassen. Alles, was Jesus war, das kannst du auch werden. Diese Anteile kannst du auch haben. Er gab sich hin. Er gab sich für dich hin. Er wollte nichts für sich. Er war glücklich, wenn er sich verschenken durfte, sich verausgaben durfte. Also, von Jesus darf nichts verloren gehen. Das ist interessant, Jesus ist das Lamm Gottes. Ein herrliches Bild haben wir im Alten Testament, als die Israeliten aus Ägypten auszogen. Sie mussten ein Lamm schlachten, jede Familie, und ein Lamm für die ganze Familie, das reichte aus. Alle, egal wie viele die waren, ob es 100, 120 waren. Wie viel Fleisch braucht, muss man beim Passa mal nehmen? So viel wie zwischen drei Finger. Du musst nicht einen ganzen Schlegel gleich verspeisen. Also, egal wie groß die Familie war, ein Lamm für die Familie. Aber da musste alles aufgegessen werden, alles restlos. Und mit dem Blut haben sie dann die Türpfosten bestrichen. Und eigentlich, den Ägyptern waren das ein Gräuel. Also Lämmer schlachten und dann noch das Blut da über die Pfosten, die Türpfosten streichen. Das war für die eklig. Aber genau das ist es, was der Welt eklig ist, was der Welt abstoßend ist, was die Welt nicht mag. Das hat Gott uns befohlen. Das, was töricht ist, hat er sich erwählt. Um damit er zu Schanden mache, was das ist. Und der Würgerengel ist vorbeigegangen. Aha, hier rot gestrichen. Hier wohnt ein Israelit. Nur nebenbei. Also, und das, es darf nichts von dem Lamm verloren gehen. Und selbst die Knochen mussten dann verbrannt werden, als sie dann hier auszogen aus Ägypten. Also restlos, alles verzehrt. Und genauso ist auch von Jesus. Du musst alles, was Gott dir gegeben hat, aufnehmen. Ein Lamm für eine ganze Familie. Also ein Gläubiger genügt, reicht aus, wie die ganze Familie, für die ganze Sippe sogar. Egal wie groß deine Sippe ist. Ein Lamm. Jesus war ein makelloses, perfektes Lamm. Und du darfst ihn genießen. Jesus genießen. Dich an Jesus erfreuen. Er hat sich hingegeben. Fang an, Jesus zu genießen. Welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Jubel und jauchze. Genieße. Ich bin erlöst. Egal, was ihr mir erzählt. Egal, was ihr über mich denkt. Egal, wie ihr mich einstuft. Und egal, was ihr glaubt, dass ich sei. Ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein. So. Auch wenn du noch an den Folgen der Sünde leidest, auch wenn du noch pechschwarz bist, verstehst du, egal. Auch wenn du ein Krüppel bist, behindert bist, auch eine schlechte Vergangenheit, es spielt keine Rolle, ich bin erlöst. Verstehst du, wenn so jemand aus dem Knast, aus dem Gefängnis ausbricht und so weiter, der ist frei. Und das ist egal, ob er da noch ein paar Wunden hat oder eine Kette noch hinter sich herschleppt. Verstehst du, du bist aber erlöst von diesem Fluch der Sünde. Durch die Gnade Gottes wirst du Stück für Stück immer erlöst. Und das ist die Erlösung. Die Erlösung passiert nicht von einem auf anderen Tag, sondern Tag für Tag. Du wirst immer mehr erlöst, immer mehr befreit, immer mehr gesegnet, immer mehr wächst du. So, durch die Gnade Gottes. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Und wenn du das begreifst, wenn du das einfach mal begreifst, er stieg hinab an den tiefsten Ort meiner Existenz, unserer Existenz, unserer menschlichen Existenz, in deinen Niederungen, da kommt dir Jesus entgegen und sagt, du, ich helfe dir. Jesus wird ausschließlich, das ist nach meiner Beobachtung, in den Tiefen des Lebens erlebt. Und eine Tiefe ruft der anderen Tiefe. So steht es in den Psalmen einmal. Eine Tiefe sagt der anderen Tiefe und ermutigt einen. Gib's nicht auf, halt es fest. Hier darfst du ein anderes Leben beginnen und jetzt fängst du dein altes Leben einzutauschen immer mehr. Ich habe auch das noch wegzugeben und das muss ich weggeben. Und jedes Mal, wenn du etwas weggibst, bekommst du von Gott etwas Neues. Aus der Schatulle Jesu. Einen neuen Schatz. Ein neues Geschenk. Du wirst beschenkt. Stück für Stück. Deshalb hab keine Angst, loszulassen. Manche Leute kleben an das bisschen, was sie da haben. Nein, verschenk dich, verausgab dich. Je mehr du weggibst, desto mehr bekommst du. Desto mehr wirst du gesegnet. Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Jetzt musst du nur noch eintauschen. Und weißt du, mit dem Kaufen, was ist nicht? Du bringst ein Stück Papier, das könnte Klopapier genauso sein, verstehst du? Das ist aber Geld, Dollar oder Euro. Und du tauschst dieses bisschen ein und dann kriegst du irgendeine Ware. Und so, das, die Verheißungen Gottes, du tauschst sie ein und du bekommst eine Ware. Herr, du hast gesagt, hier ist wieder so ein Scheck, so ein, früher gab's Wechsel. Ich weiß nicht, ob du noch Wechsel kennst noch. So, das ist, bevor da große Bankgeschäfte gemacht wurden, hat man einen Wechsel ausgestellt. So ein Wechsel. Und was in unserem Glaubensleben passiert, ist nichts anderes, wir wechseln. Wir sind tot, wir sind dahingegeben, wir sind Sünder, wir sind verloren. Aber ich gebe mein Verlorensein dem allmächtigen Gott. So, ich schließe einen Bund mit ihm. Er hat mich frei gekauft und dieses Freikaufen ist, ich bin frei. Und das ist passiert jetzt. Und jetzt begreife ich das, jetzt erfasse ich das. Und jetzt lebe ich das aus. deine Erlösung, für deine Erlösung alles bezahlt. Eigentlich, du lebst Vollpension hier in dieser Welt. Nicht so armselig. Du solltest richtig genießen. Du musst nur an die Theke gehen und bestellen. Das ist christliches Leben. Du musst nur auf deine Knie gehen oder den Herrn anbeten oder bei ihm anklopfen. Dir steht alles zu. Begreif es, wenn du es kannst. Das ist ein Kunststück. Und Gott will dich dazu hinbringen, dass du lernst, aus dem Vollen zu schöpfen. Volles Heil, volle Erlösung. Ist alles bezahlt. Vollpension, Vollverpflegung, all inclusive. Das ist alles eingeschlossen bei Gott. Da ist alles eingeschlossen, Bruder, Schwester. Alles eingeschlossen. Jetzt kannst du ein freies Leben leben, wenn du willst. Du kannst natürlich auch in Schranken laufen und dich begrenzen und sagen, das will ich nicht, das will ich nicht. Und kannst stur schalten. Aber du kannst auch in Freiheit leben, querfeldein gehen. Du kannst ein siegreiches Leben leben. Jesus hat alles getan, dass du ein siegreiches und glückliches und göttliches Leben lebst. Er gab sich selbst hin, hat das persönlich getan. Er musste es nicht tun, aber er sagt, ich will der Menschheit wieder den Weg frei machen, damit sie so werden, wie wir sind, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und durch Jesus ist dein Leben aufgewertet. In dem Augenblick, wo du ihn aufnimmst, bekommst du Vollmacht. So zu werden wie er. Galater Kapitel 2, Vers 20. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wenn du die Taufe hinter dir hast, die Taufe ist ganz arg wichtig. Taufe und Abendmahl sind die zwei Sakramente, die Jesus eingesetzt hat. Also Taufe hat was mit der Beerdigung Jesu zu tun und seiner Auferstehung und das Abendmahl ebenfalls. Und jedes Mal, wenn wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken, gedenken wir an seine Leiden. Erinnern uns und so weiter. Und das ist, was uns erlöst, was uns glücklich macht. Ich bin erlöst. Ich lebe doch noch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Eigentlich Golgatha ist kein Unfall. Golgatha ist ein Akt der Liebe Gottes gewesen, der sich selbst für mich aus Liebe dahingegeben hat. Aus Liebe. Er muss es nicht. Aber weil er sagt, du gefällst mir, ich mag dich, ich liebe dich. Und so ist, hat er alles getan, damit du gerettet wirst. Er hat sich hingegeben und damit du das Göttliche in dir aufnehmen kannst. Hier hast es, ich bin's da, nehmt mich. Weißt du, das ist eine Einladung, nehmt mich, verhaftet mich. Weißt du, was das bedeutet? Führt mich ab. Das ist jetzt für euch. Keiner kann Jesus das Wasser reichen, wir wissen. Und doch kann jeder werden wie Jesus. Er ist der Allmächtige, hat alle Gaben, alle Ämter, alles, er ist alles in einem. Weißt du, du musst jetzt nur aufsammeln, so wie man in den Wald geht und Pilze sammelt. Die wachsen, aber du musst finden, wo die Pilze wachsen. Du musst ein Auge, ein Gefühl dafür haben und zur richtigen Zeit sein. Nicht im Frühling Pilze suchen, da wachsen noch keine Pilze, höchstens Schimmel wächst da. Aber da, wo, wenn Pilze wachsen, da sollst du Pilze suchen. Die Schätze sind da, aber die musst du buddeln. Fast alle Schätze liegen tief unter der Erde. Und so ist auch Gott. Gott ist da, Jesus ist da, die Herrlichkeit Gottes ist da. Jetzt müssen wir nur anfangen, sie rauszubuddeln. Gott gab uns das Geschenk. Auspacken musst du selber. Da wird nicht Erzengel Gabriel kommen und dir Jesus auspacken oder der Heilige Geist. Du musst selber die Bibel zur Hand nehmen. Du musst selber bitten, Herr, zeige mir, um was geht es. Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anders? Und während du noch so betest, dann springt jemand auf deinen Wagen drauf, wie beim dem Kämmerer, und sagt, hören Sie mal, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Aber wie soll ich dafür stehen, wenn ich niemand erklärt? Du musst denken, wenn du bittest, Herr, erkläre mir, Herr, mach's mir deutlich, dass ich Jesus besser und besser verstehe. Vergiss alle Erklärer dieser Welt. Gott muss dir die Erklärer schicken. Gott muss dir die Offenbarung schicken. Gott muss den Heiligen Geist dir geben. Weißt du, wenn die Erklärer zu dir kommen und sagen, ich will dich aufklären, die versauen dich. Die ganzen Aufklärer unserer Zeit versauen die Leute. Aber wenn der Heilige Geist so jemand auf den Wagen springen lässt, jemand ruft dich an, du hast gar nicht auf den Anruf gewartet, das kann durchaus von Gott sein. So, Gott gab uns das Geschenk, das Angebot ist da, annehmen müssen wir selbst. Das Angebot gilt. Und wie schnell ist es vergriffen? So schnell kannst du gar nicht gucken. Da will das jeder haben. Und deshalb nimm das Angebot. Und annehmen ist ein Akt des Willens. Du willst. Wie soll ich verstehen, wenn mich niemand erklärt? In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5 und folgende Verse. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Es ist ein Mittler. Das ist von Ewigkeit zu Ewigkeit schon gewesen, dass Gott sich ausgedacht hat, einen Schiedsmann, einen Schiedsrichter, der zwischen uns und dem allmächtigen Gott steht. Es gibt einen Mittler, nämlich den Menschen Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Jesus hat sich selbst gegeben für Erlösung. Er wird nicht für dich extra sterben. Er ist ein für alle Mal für alle Menschen gestorben. Für die ganze Menschheit. Für die ganze Schöpfung. So, dass er Erlösung schaffe zu seiner Zeit und dass diese Erlösung gepredigt werde. Das passiert jetzt heute Nachmittag. Jesus wird von der vollbrachten Erlösung, oder jetzt wird von der vollbrachten Erlösung gepredigt. Dafür wird geworben, komm, erfasse das Heil, begreife, es ist für dich. Jetzt, heute und hier. Du musst nicht warten, bis du mal im Himmel bist, bis du tot bist, bis du da mal irgendwann mal auferstehst, vielleicht auferstehst. Du musst auferstehen, bevor du auferstehst. Und auferstanden sein. Und lebendig geworden sein durch den Heiligen Geist. Jetzt wird das Heil angeboten. Jetzt musst du die Rettung ergreifen. Jetzt wirst du eingeladen. Nachher ist es zu spät, nachher ist die Tür zu. Deshalb ist es so wichtig, wenn Gott redet, sollten wir offen sein für das Wirken Gottes, wenn Gott bei uns anklopft. Titus Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Gott arbeitet an uns, dass wir absagen den ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und die Erscheinung und der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. Und damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit. Du bist erlöst, Kind Gottes, du bist erlöst von aller Ungerechtigkeit. Auch wenn die Leute dich ungerecht behandeln, du bist erlöst von dieser Ungerechtigkeit. Die können dich gar nicht ungerecht behandeln. Die können dich verfluchen, die können dich verdammen, die können dich zum Teufel jagen. Das können sie nicht. Weißt du, du bist von aller Ungerechtigkeit erlöst. Allem Übel bist du erlöst durch Jesus Christus. Gott hat für dich den Preis bezahlt von aller Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und wir werden durchweg ungerecht behandelt. Kriege nicht das, was uns zusteht. Wird uns so viel verweigert. Uns geht es nicht so gut in dieser Welt, auch wenn wir wirklich ein glänzendes Leben führen würden. Wir haben irgendwo noch schwarze Flecken in unserem Leben. Er hat uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. So viel das an uns liegt, wir werden nicht ungerecht sein. Aber wir werden erlöst von der Ungerechtigkeit. Dass die Preise ständig steigen, Energiewende, verstehst du, statt dass sich billiger alles wird, wird alles teurer. Das ist die Wende. Aber wir werden von dieser Ungerechtigkeit erlöst. Du, wir werden die Energie gar nicht brauchen, die uns jetzt angepriesen wird. Eines Tages, wir werden mit göttlicher Energie ausgestattet sein und mit der Kraft Gottes. Und Gott wird uns versorgen. Da wird kein Leid sein, kein Schmerz sein, kein Geschrei mehr sein, keine Nacht, keine Hitze, nichts, kein Mond, da wird gar nichts mehr sein. Wir werden erlöst sein von all diesen Dingen, was uns hier bedrückt. Ist das nicht fantastisch? Dafür hat sich Jesus in den Riss geworfen, ist für uns gestorben und gesagt, komm Vater, die Menschen leiden in ungerechter Weise. Die haben das gar nicht verdient. Das haben wir jetzt gar nicht verdient. Und wenn du ganz ehrlich bist, ob du es glaubst oder nicht, ob du es glauben willst oder nicht, wir alle leiden unverdienterweise. Hast du Krankheit verdient? Hast du Not verdient? Hast du Armut verdient? Wir haben eigentlich alle ein glückliches Leben verdient. Aber da sind lauter Räuber in diese Welt gekommen, die alles nur abkassieren. Mörder und Diebe herrschen in dieser Welt. Tut mir leid, aber das ist die ganze Gesellschaft. Und wir werden von dieser verdorbenen Gesellschaft erlöst werden. Und eines Tages wird keine Regierung, kein Europa und kein Amerika und kein Russland mehr geben. Diese Länder werden weggewischt werden. Und da wird nur noch das Reich Gottes geben. Friede auf Erden und den Menschen Wohlgefallen. Die Menschen werden so viel Freude am Leben haben. Die werden Spaß haben. Die werden in Urlaub fahren. Das ist mein Revier. Letztes Jahr bin ich mal am Wandlitz oben gewesen, wollte ein bisschen am See laufen. Als die Wende war, da konnte man noch am See entlang laufen. Ich habe die Wandlitzsee umlaufen, auch mit der Gemeinde hier, mit ein paar Jugendlichen, wir haben es umlaufen. Das war gleich nach der Wende. Da jetzt wollte ich letztes Jahr auch mal am See, Privatgrundstück, Privatgrundstück, Privatgrundstück. Die Kapitalisten haben alles aufgekauft. Lauter Privatgrundstücke. Aber ich sage euch eines, wenn das Reich Gottes kommt, wird es keine Privatgrundstücke geben. Da wird es keine Privatgrundstücke geben, keine Millionäre geben. Wir werden alle gleich reich und gleich glücklich und gleich zufrieden sein. Und wir werden alle genug haben zum Leben, dass wir sogar noch abgeben werden. Aber es wird kein Armer und kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen mehr sein. Das ist Reich Gottes, das ist messianisches Reich, das gilt für die Zukunft. Manchmal denkst du, aber unter uns gibt es noch so viel Arme und Kranke und so weiter. Das Reich Gottes ist noch nicht offenbar unter uns, aber es wird offenbar werden. Es wird offenbar werden. Jesus hat alles bezahlt. Du musst nur Gott verstehen, wie das so abläuft, etappenweise. Jetzt hast du begriffen. Weißt du, die Ungerechtigkeit, Gott wird mich rausholen aus dieser Ungerechtigkeit. Er wird mich befreien von dieser ganzen Spannungen und das ganze Getriebe dieser Welt. Er hat mich erlöst. Er hat Jesus dahin gegeben. Er sprang in den Riss. Er hat den Preis bezahlt. Und er hat uns den Weg frei gemacht. Es ist das Dickicht durchkämpft, abgesägt. Verstehst du? Ja, der Prinz ist gekommen, um die Prinzessin zu erlösen, die Braut zu holen. Und er wird wiederkommen, um all die abzuholen, die so geworden sind wie er. Du hast die Möglichkeit, so zu werden wie Jesus, der sich dahin gegeben hat. Du gibst dich dahin, du gibst dich Gott hin, du gibst dem Leben hin, du gibst der Sache hin, dem Ziel hin. Und Jesus hat ein Ziel gehabt, ich will die Welt erlösen. Und dein Ziel ist, ich will erlöst werden. Erlöse uns von dem Bösen oder von dem Übel. Er wird wiederkommen, dass er die zurückhole oder die zu sich nehme, die ihm identisch sind, die sein Wesen in sich haben, die seinen Geist in sich haben, die der Natur Jesu entsprechen. Und das ist möglich. Er hat sich dahin gegeben, damit du die Natur Jesu in dir hast, teilhaftig wirst der göttlichen Natur. Er hat sich hingegeben. Jesus gab sich hin, damit du eine Möglichkeit hast, aus dem ganzen Schlamassel hier dieser Welt rauszukommen. Aus der Bedrückung, den Ängsten. Er hat sich selbst nicht gedient, sich selbst nichts genommen. Jesus hat nicht für sich selbst gesorgt. Er hat gelebt über seine Kräfte für andere da. Wie lese ich in Johannes 5, Vers 30? Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richtig, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen zu tun, sondern den dessen, der mich gesandt hat. Ich suche nicht meinen Willen. Jesus hat auch nicht seinen Willen gesucht. Er hat gesucht, dich und mich glücklich zu machen. Und ich bin begeistert von Jesus, bin fasziniert. Jesus kam, den Willen des Vaters zu tun, und der Wille des Vaters ist, lass uns Menschen machen, die uns gleich sind. Das ist der Wille des Vaters. Manche sagen, das ist Wahnsinn. Juden würden sagen, das ist Gotteslästerung, von mir aus. Aber ich liebe Jesus. Und Jesus macht mich teilhaftig der göttlichen Natur. Und es war keine Gefälligkeit, den Willen des Vaters zu tun. Es war ein Ausdruck der Liebe. Ich will, dass dieser Aschenputtel, dass der dorthin kommt, wo ich bin. Das ist mein Prinz oder meine Prinzessin. Er tat alles, was Jesus tat für dich, aus Liebe für uns. Und er tat eigentlich aus Liebe zum Vater. Weil er Gott liebte, hat er alles für ihn getan. Es war ihm keine Last, sondern es war ihm ein Vergnügen, den Willen des Vaters zu tun. Weil er wusste, damit wird der Vater verherrlicht. Nicht ich, nicht wir, sondern er, der Vater wird verherrlicht. Und er wollte die Ehre seines Vaters wiederherstellen. Die Gottheit wurde vom Satan beleidigt. Ein kleiner Exkurs noch, damit wir es verstehen, warum das alles so passierte. Der Teufel hat Gott beleidigt, gegen Gott rebelliert, sich über Gott erhoben, ein Drittel der Engel hinter sich gerissen, ließ Ezekiel 28, da ist dieser Tyrus, da wo sich erhoben, ich bin der Schönste, ich bin der Klügste, ich bin der Größte, ich bin der Mächtigste. Und da hat sich über alles erhoben und dann hat Gott ihn fallen lassen und aus dem Himmel geworfen, das ist die Geschichte. Und jetzt kommt Jesus und jetzt setzt er Zeichen und stopft dem Teufel das Maul. Er setzt Zeichen, er erniedrigt sich selbst. Er wollte nicht der Größte, der Schönste, der Schärfste sein. Er erniedrigt sich selbst. Er demütigte sich. Und er zeigte, Gott ist nicht der Stolze. Gott will gar nicht stolz sein. Gott ist Gott. Und er bildet sich nichts ein. Anders wie die heidnischen Götter. die nur mit Sex und Ehre und Macht und Ruhm kämpfen. Dieser Gott kann sich demütigen. Jesus kann sich demütigen, kann sich unterstellen. Und er hat gezeigt, der heidnischen und aller Welt hat er gezeigt, mein Vater kann sich demütigen. Und Gott gibt Jesus dahin, er zeigte, ich kann verzichten. Er gab seinen Sohn hin, er gab seinen Heiligen Geist hin für diese Welt. Der hat nicht alles behalten. Gott war kein habgieriger Gott. Gottes Liebe. Jesus nahm sich nicht so wichtig. Obwohl er Gott war, spielte er im Sandkasten. Obwohl er Gott war, bastelte er an Häusern. Obwohl er Gott war und die Planeten eigentlich steuern müsste und regieren müsste, er nahm sich nicht so wichtig. So wie Luzifer wollte, ich bin der Wichtigste. Wenn ich nicht dabei bin, bricht die Welt zusammen. 30 Jahre, 35 Jahre war Jesus hier auf diesem Planeten Erde und nahm sich nicht wichtig. Auch wir sollten lernen aus dem Beispiel Jesu. Er gab uns nur ein Vorbild. Wir sollten uns auch gar nicht so wichtig nehmen. Die Welt geht unter, wenn ich nicht unterstütze. Jemand hat einmal hier gesagt, als er weggegangen ist von der Gemeinde, wenn ich nicht mehr mit meinen Zehnten die Leute euch unterstütze, bricht alles zusammen. Und das sind schon 5 Jahre vergangen. Und wir sind noch nicht zusammengebrochen. Manche nehmen sich so wichtig. Nein, Gottes Reich wird weitergehen. Gottes Reich wird durch Witwen und Waisen gebaut. Durch das Schärflein der Witwe. Da müssen nicht die Millionäre kommen und sich wichtig nehmen. Gott baut sein Reich durch die Armen. Das Himmelreich ist ihr, den Armen. Ja. Und Gott zeigte, ich kann verzichten, voll verzichten. In Jesus zeigte die Gottheit. Und jetzt kommt noch etwas, und da mache ich am Freitag mehr daran an diesem Thema. Gott kann leiden. Das ist unvorstellbar. Die heidnischen Götter, die haben keine Ahnung vom Leiden gehabt. Die kämpften, entweder krepierten sie und was sie, aber leiden konnten sie nicht. Die konnten mit dem Leid nicht umgehen. Leid, sogar die Philosophen, Leid, das ist vom Teufel. Aber gerade Jesus hat uns gezeigt, ich kann auch leiden. Und zwar sehr schlimm. Und denk, was Schlimmes der Herr Jesus erlebt hat. Kann durch Tiefen gehen, kann sich ausliefern. Und Gott hat sich ausgeliefert als ein Baby. In Bethlehem. Im Garten Eden schlachtete Gott ein Tier. Ich muss vorstellen, sein Geschöpf, das war der erste Mord. Gott schlachtete ein Tier, um die Blöße des Menschen zuzudecken. Hat irgendeinem Tier, einem Lamm oder sonst einem Wesen, einem Tier, das Fell abgezogen. Und das kann Gott auch leiden. Und wie muss es ihm wehgetan haben? Er hat nicht das schlechteste Tier, das böseste Tier genommen. Er hat das beste Tier, was er hatte, genommen und schlachtete, um die Blöße des Menschen zuzudecken. Das war Gott. Stell dir mal vor, du hast ein Lieblingstier. Und plötzlich ist so eine Not. Würdest du dein Kaninchen, dein Gockel oder was es auch ist, schlachten? Es ist dein Tier. Du würdest es gar nicht essen. Ich weiß, ich habe ein Böcklein gehabt und dann musste es geschlachtet werden. Ich habe gesagt, Vater, ich werde das Tier nicht, das Fleisch nicht essen. Könnt ihr alle essen, aber ich nicht. Es ist mein Tier. Ich habe es geliebt, verstehst? Und es war genauso sein geliebter Sohn, den er hier geopfert hat. Das war nicht leicht für Gott, eines seiner Geschöpfe zu schlachten und das Fell abzuziehen. Gott wollte, dass der Mensch nicht mit Komplexen herumläuft. Siehst du, was Gott wollte? Er wollte nicht, dass er den Eindruck hat, ich bin nackt, die Gottheit ist wunderbar gekleidet in herrlichen Purpurgewändern und was weiß ich, aber der Mensch soll nicht den Eindruck haben, der ist nackt. Genau das ist, was Gott nicht wollte, dass du mit Komplexen herumlaufst. Deshalb ist Jesus gekommen, dass deine Würde wiederhergestellt wird, dass du nicht dir minderwertig vorkommst. Ich bin nackt, ich bin arm, ich bin schwach. Nein, du sollst nicht den Eindruck haben. Deshalb kam der Heiland, damit diese Komplexe einmal ein für alle Mal aufhören. Der Mensch soll nicht nackt vor Gott stehen und sein. Gott hat alles geschaffen, damals schon vor Golgatha. Und das ist ein Hinweis, ein Lamm, ein Tier wird sterben, wird geopfert werden, um unsere Blöße zu bedecken. Also Golgatha war kein Unfall. Das war nur die Realität nach 5.000, 6.000 Jahren. Durch Jesus demonstrierte die Gottheit der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Alles, was ich tue, ist freiwillig. Niemand kann mich zwingen. Niemand hat Gott damals zwingen können oder wäre nicht in der Lage gewesen, ein Tier zu schlachten und die Blöße des Menschen zuzudecken. Und niemand kann Gott heute zwingen oder damals vor 2000 Jahren zwingen können, Jesus ans Kreuz zu bringen. Es war alles freiwillig. Die Engel, die heute Gott noch dienen, sind 2/3 der Engel, nach dem, was uns die Bibel lehrt. Die dienen ihm freiwillig. Die dienen freiwillig, aus Überzeugung, mit Freuden. Und da ist Freude über jeden Sünder, der nach Hause kommt und umkehrt und Ja zu Gott sagt. Da ist Freude über jeden Sünder. Der Luzifer hat es verweigert. Ein Drittel der Engel haben mitgemacht, diese Dummheit. Und jetzt, die, die Gott dienen, dienen alle aus freien Stücken. Und deshalb kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wir kommen aus freien Stücken. Keiner muss in die Gemeinde kommen. Deshalb sind wir auch eine Freikirche. Und ganz bewusst, ich habe mich entschieden, Gott aus freien Stücken zu dienen. Ich lasse mich von niemandem zwingen. Tu das, tu das, tu das. Nein, ich tue das, weil ich Gott liebe. Ich gehe zu Menschen, suche Verlorene, weil ich die Menschen liebe, weil Gott mich geliebt hat. Zu mir kam auch jemand und hat so ein Flugzeug, am Flugzeug so einen Schwanz angehängt. Gerade du brauchst Jesus. Und sie hat etwas kosten lassen, um mich zu Gott zu bringen. Zuerst mal herauszufordern, zu provozieren. Das ist das Geld zum Fenster rausschmeißen. Man sollte den Armen geben. Ein Glück, dass der Teufel nicht mein Herz erfüllte, wie beim Judas damals. Aber Gott hat mich gerettet. Durch dieses, weil hier ein Mann was getan hat. Und wenn sich keiner bekehrt hat, aber ich habe mich bekehrt. Und du weißt nicht, wer sich irgendwann und irgendwo bekehrt durch unseren Einsatz. Jetzt, du merkst es gar nicht. Und der liebe Werner Heuchelbach, der ist schon längst in der Ewigkeit. Und ich habe hingeschrieben, Werner, ich habe durch dich Jesus gefunden. Danke. Und weißt du, vielleicht dankt ihm niemand. Und vielleicht dankt dir auch niemand, dass er durch dich zu Jesus gefunden hat. Aber in der Ewigkeit wird das alles offenbar werden. Weil jemand Mut gehabt hat, ein Flugzeug zu bestellen. Und einfach über Augsburg kreisen zu lassen, gerade du brauchst Jesus. Das heißt, sie gerade Augsburg ausgesucht hat. Der hätte sich auch irgendeine andere Stadt aussuchen können. Nur nebenbei. Das, was der Luzifer und ein Drittel der Engel verweigerte, das machen die anderen Engel. Die dienen freiwillig aus freien Stücken, ungezwungen. Deshalb bringen wir auch den Zehnten ins Haus Gottes. Wir müssen keinen Zehnten zahlen. Also keiner ist verpflichtet. Der soll sein Geld gerne für sich behalten. Aber weil wir den Herrn lieben, weil wir, was wir Gott tun wollen, dass Brot in seinem Hause ist, dass das Evangelium läuft und verkündigt wird, deshalb tun wir das aus freien Stücken. Und alles, und ich sage jetzt etwas, was von Gott ist und was vom Teufel ist, damit du so eine Faustregel hast. Alles, was gezwungenerweise getan wird, lass dich taufen. Du musst dich taufen lassen, unbedingt. Das ist vom Teufel. Weißt du, das muss von Herzen kommen, aus freien Stücken. Du musst nichts tun. Dienst nach Vorschrift. Du musst Gott dienen. Die Gemeinde putzen. Oder was weiß ich, auf die Straße gehen. Oder du musst hier in der Gemeinde mitarbeiten. Nein, du musst Gott aus freien Stücken dienen. Gott braucht freiwilligen Dienst und sonst gar nichts. Das andere kannst du sparen. Wir dienen auch Gott nicht wegen Gesetz, weil es verlangt wird. Wer gerettet ist, der hat Rettersinn. Das stimmt. Aber weißt du, du musst diesen Rettersinn freiwillig von dir aus haben. Oder auch für Gott leben. Du musst für Gott nicht leben. Glaub doch nicht, dass Gott untergeht, wenn du nicht für ihn lebst. Weißt du, aus freien Stücken. Wer nach dem Gesetz dient, der dient nur nach dem Buchstaben. Der dient ohne Herz und ohne Seele. Gott ist nicht gegen Vorschriften. Aber weißt du, wir dienen Gott nicht aufgrund von Vorschriften. Sklaven und Knechte, die arbeiten nach Vorschriften. Das musst du tun und das musst du tun. Morgen wird das und das dran sein und übermorgen dies und jenes. Wir brauchen keine Vorschriften als Kinder Gottes. Wir brauchen keinen Katechismus oder Benimm dich Buch oder Knicke. Wie lebt man eigentlich als Christ? Söhne Gottes dienen freiwillig und gerne. Mit Freuden. Die verdienen Gott mit Freuden. Das ist typisch. Was ist von Gott und was ist vom Teufel? Sie erfüllen nicht nur ihre Pflichten. Vater, ich diene dir treu für Jahre und du hast mir nicht mal ein Böcklein gegeben. Und dem gibst du sogar ein Mastkalb. Verstehst du? Ich erfülle deine Pflicht. Ich habe dich noch nie beleidigt. Ich habe nichts genommen, nichts Unerlaubtes getan. Weißt du, was sagt der Vater? Was meines ist auch dein. Du darfst auch mal bei Gott was Unerlaubtes tun. Was dein Gewissen dir verbietet. Nein, du darfst frei sein. Wir sind zur Freiheit berufen. Ich muss nicht alles. Denn nicht alles bessert und frommt mich. Nur nebenbei. Die Gebote sind nur für Unmündige, Unreife und Unverständige. Du sollst Gott nicht einfach nach dem Gesetz dienen. Der Mensch, der unter Gott steht, der braucht keine Gebote. Der lügt nicht, der stiehlt nicht, der bricht nicht die Ehe, der mordet nicht, der redet kein falsches Zeugnis, der unter Gott steht. Aber wer nicht unter Gott steht, der braucht immer lauter Regeln. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Du sollst gar nichts. Am Schluss kannst du gar nichts. Gott hat sich nicht geschont. Römer 8, Vers 32. Er hat sich nicht geschont. Er hat alles gegeben. Freiwillig. Keiner stand da. Jesus, du musst sterben. Nein. Es war eine Abmachung innerhalb der Gottheit. Gott gab uns Jesus. Er opferte uns Jesus mit Freuden und gerne. Es ist interessant auch die Geschichte von Opferung Abrahams und des Isaaks. Weißt du, dann fragte Abraham, der Isaak den Vater, Vater, wo ist das Opfer? Feuer haben wir da, Holz haben wir da, aber wo ist das Lamm? Und dann sagte der, Gott wird sich schon ein Lamm finden. Gott wird schon ein Lamm finden. Und Gott hat ein Lamm gefunden für Isaak, damit der Isaak nicht geopfert werden sollte. Und das ist die Gabe Gottes, Jesus, die Gabe Gottes. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Durch seine freiwillige Hingabe hat Jesus alle Forderungen Gottes erfüllt, alle Erwartungen Gottes erfüllt, alle Vorstellungen Gottes erfüllt, alle Wünsche und alle Ideen und Pläne Gottes erfüllt. Er hat alles erfüllt mit seiner Hingabe. Vater, wenn niemand was macht, ich mache das für dich. Vater, ich gehe hin. Ich werde das erledigen, auch wenn es mein Leben kostet. Hebräer 10, Vers 9. Ich will das, was ich dir heute sage, auch mit der Bibel begründen. Das ist mir so wichtig, dass das Evangelium ein biblisches Fundament hat, dass die Predigt, die wir hier verkündigen haben, bibelfundiert ist. Da heißt es, sehe, ich komme zu tun deinen Willen, wird Jesus in den Mund gelegt. Ich bin gekommen zu tun deinen Willen. Nach deinem Willen sind wir geheiligt. Ein für allemal durch das Opfer des Leibes Christi. Wir sind geheiligt, gereinigt, gesegnet durch das Opfer Jesu. Nehmt mich an. Jesus hat den Willen des Vaters umgesetzt. Er tat das Erste und jetzt bist du für das Zweite zuständig. Und er hat alles ersetzt, alles besiegt, alles zunichte gemacht. Und jetzt durch das Geheimnis, durch das Gegenteil, durchs Paradox. Er hat alles wieder gut gemacht, genau durch das Gegenteil. Jesus, der Herr aller Herren, König aller Könige, Gott aller Götter, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, steht vom Pilatus. Das ist Karfreitag. Steht vom Pilatus. Lässt sich verurteilen. Pilatus sagt zu Jesus, ich habe Macht, dich loszulassen und dich zu kreuzigen. Ich habe Macht. Was sagt Jesus? Johannes 19, Vers 10. Du weißt nicht, Pilatus, dass ich Macht habe. Der Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszulassen und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und was sagt Jesus? Er antwortet, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben worden wäre. Du hättest keine Macht. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Das waren damals die hohen Priester und Judas. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei? Du bist nicht mehr des Kaisers Freund. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, verstehst, ich habe Macht. Da wurde Waschlappen, Niete, Versager, Feigling. Als Pilatus diese Worte hörte, hat er die Hosen voll gehabt. Steht nicht in der Bibel, aber das weiß ich. Das weiß ich. Der hat Angst gehabt. Führte er Jesus heraus und setzte sich hin auf dem Richterstuhl und richtete ihn. Als er hörte, du bist nicht mehr des Kaisers Freund, wenn du diesen loslässt. Er ist erpressbar, manipulierbar. Der steht unter dem Druck, unter dem Joch der Juden hier. Pilatus glaubte, er wäre frei, er wäre mächtig, er kann alles machen, was er will. Und da steht er, wenn du diesen loslässt, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Pilatus wird von den Juden tyrannisiert, ist ein Sklave der Juden, ein armer Sklave eigentlich. Du bist nicht mehr der Freund des Königs oder des Kaisers. Er wird beherrscht, statt dass er herrscht. Du siehst, ich habe Macht. Die meisten Leute bilden sich nur was ein. Du hättest keine Macht über mir, wenn es dir nicht von oben gegeben worden wäre. Statt dass er sein Amt ausübt, versagt er. Hier hat sich Jesus sich selbst sogar unter einem Pilatus erniedrigt, einem Waschlappen, einem Feigling, der keine Macht hat, der von den Juden abhängig ist und tyrannisiert wird und drangsaliert wird. Weißt du, und ein Sklave der Juden ist, Jesus richtet sich unter diesem Pilatus, diesem Feigling. Der hätte ein Machtwort sprechen können. Woanders war er schon ein Held und Rabauke und Roh, ein Rohling. Aber bei Jesus versagt er. Bei Jesus versagt er. Er, der große Richter, lässt sich vom Pöbel verurteilen, dieser Herr Jesus. Vom Straßengesindel, kreuzige ihn. Er stellt sich drunter. Der Sohn Gottes, der Macht hat, einmal mit Fingern zu winken und die Erde löscht sich aus. Und alles, was bei der Kreuzigung passiert, war von der Gottheit besprochen, geschieht mit der Zustimmung Jesu. Und das Kreuz und die Kreuzigung ist kein historisches Missverständnis, wie manche glauben, oder ein tragisches Ereignis, oder eine Niederlage Gottes. Das ist es weitem nicht und nie. Auch kein Justizmord, auch wenn es war. Es war ein von Gott gewolltes Unternehmen. Gott ließ es zu. Gott wollte es. Das Kreuz von Golgatha ist eine Erfüllung einer uralten göttlichen Abmachung von Ewigkeiten her, seit der Erschöpfung der Welt. Und der Nachkomme Eva, dein Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten. In 1. Mose 3 schon wird die Verheißung auf Jesus hingewiesen. Jesu Tod wurde Jahrhunderte vorher geweissagt, prophezeit, genauestens beschrieben. 30 Silberlinge, Grab von reichen Leuten und was auch immer ist, Jesaja 53, liest mal nach, wurde symbolisch vorgeschattet in allen möglichen Frakturen, in allen Opferritualen der Völker, nicht nur der Juden, auch in der heidnischen Völker. Warum haben alle heidnischen Völker Blutsopfer gebracht, Menschenopfer zum Teil gebracht? Weil sie geglaubt haben, Gott, die Gottheit irgendwie günstig zu stimmen. Der Urglaube war bei den Menschen da, ein Opfer muss kommen. Da gab es doch keine Bibel, gab es kein Gesetz, kein Tempel, kein Israel hat Abel und Kain Opfer gebracht. Schon in der Urzeit. In der Opferung Isaaks sehen wir auch, da gab es auch noch kein Gesetz, kein Opferungsvorschrift. Wie bringt man ein Opfer? Wie sieht das Opfer aus? Aber Abraham wusste, wie ein Opfer aussieht. Was Gott will. Gott will nicht irgendetwas, Gott will das Liebste, das Allerliebste. Das, was du immer geglaubt hast, was du immer gehofft hast, opfere mir deinen Isaak. In der Symbolik der Stiftshütte, alle Einzelheiten vom Waschbecken links und vom, was weiß ich, Altar rechts, Brandopferaltar, Vorhang im Tempel, in der Stiftshütte, alles ist symbolisch auf Jesus hingerichtet und hingewiesen. Alles weist auf Jesus hin. Als Jesus stirbt, im Tempel zerreißt der Vorhang von oben bis unten. Beim Auszug aus Ägypten, das Lamm, das geopfert wird, die bestrichene Tür, deutet auf Jesus hin, auf sein Blut. Die Welt hat es erwartet, regelrecht, diese Hingabe Gottes. Und sie haben Opfer gebracht, die haben nichts gebracht. Die tausende Opfer in der Zivilisation damals, bis auf Jesus, waren wertlos. Die ganzen Tausende und Abertausende von Lämmer, Ochsen, Menschen, Kinderopfer, die Kanaaniter haben Kinderopfer gebracht. Also irgendwo war im Bewusstsein der Völker, ein Sohn wird geopfert, ein Gottessohn muss geopfert werden, damit wir endlich mal Frieden haben. Jesus hat sich erniedrigt, der Sohn Gottes, sich selbst. Weißt du, die anderen haben sich alle erhöht. Und deshalb ist wieder noch eine Faustregel, was ist von Gott und was ist vom Teufel. Jesus hat sich selbst erniedrigt, aber nicht sich selbst erhöht. Erniedrigen kann man von sich selber, aber nicht sich selbst erhöht. Gott hat ihn erhöht und Gott hat ihm einen Namen gegeben und Gott hat ihn auferweckt. Das typische Satanische ist immer, wenn sich ein Mensch erhöht, der Erste, und sich einbildet, ich bin der Schärfste. Das ist dämonisch, teuflisch. Wenn er was aus sich selber macht, was er gar nicht ist, und du kannst von dir selbst auch nichts tun. Dir muss alles gegeben werden. Du bist nackt in diese Welt gekommen und wirst nackt wieder diese Erde verlassen. Hebräer Kapitel 5, Vers 2 und folgende Verse. Jesus wurde von Gott selbst als der hohe Priester eingesetzt. Da lesen wir, er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er selbst auch Schwachheit erlebt hat und ertragen hat. Er ist einer von uns geworden, damit er weiß, wie es bei uns aussieht. Gott hat ein paar Sachen, die er nicht kannte und nicht wusste, was es ist. Leiden, was es bedeutet, leiden, Schmerzen zu haben, Schwachheit zu haben. Und gerade durch Jesus hat die Gottheit erfahren, was das alles bedeutet. Darum, er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren. Darum muss er wie für das Volk so auch für sich selbst Opfer bringen und für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern sie wird ihm von Gott von oben gegeben, wie beim Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern Gott hat ihm das zugesagt. Psalm 2, Vers 7. Gott hat ihn erhöht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wer, wie er auch so auf einer anderen Stelle sagt, du bist Priester nach der ewigen Ordnung Melchisedeks. Gott hat ihn zu dem gemacht. Nicht er sich selbst. Priester nach der Ordnung von Melchisedek. Weißt, was die Ordnung ist? Ohne Vater und ohne Mutter. Ohne Anfang und ohne Ende. Das ist ja typisch Jesus. Und deshalb hat auch Abraham dem Melchisedek den Zehnten gegeben, was Gott ihm da in der Schlacht bei den Sodomitern und so weiter gegeben hat. Er hat den Zehnten, weil er wusste, ihr gebt nicht irgendeinen Priester, ihr gebt Jesus, der im Schatten oder als Schattenbild in Form von Melchisedek da ist. Und jetzt kommt noch etwas, was von Jesus gesagt wird. Er hat sich dahin gegeben. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn im Tod erretten konnte. Und er ist auch erhöht worden, weil er Gott die Ehre gegeben hat. Er hat in den Tagen seines Leidens Bitten und Flehen, lauten Geschrei und Tränen. Du siehst also, Jesus hat geweint. Gott hat geweint. Dahin gegeben. Untypisch für die Gottheiten und Götter der antiken Welt, des Altertums von damals. So hat er, obwohl er Sohn Gottes war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Gehorsam. Und Gott hat Gehorsam gelernt. Und als er alles vollendet hatte oder war, ist er für alle, die ihm gehorchen, zu einem Urheber des ewigen Heils geworden. Jesus ist unser Vorbild. Er hat uns erlöst, damit wir auch das Gleiche machen wie er. Als Vorbild des ewigen Heils, als Urheber des ewigen Heils, als der Autor dessen und wurde genannt von Gott ein hoher Priester, wieder nach der Ordnung von Melchisedek. Alles, was Jesus tat, tat er aus Liebe von sich aus für dich und mich als ein Beispiel. Das ist die Erlösung. Du darfst nicht sitzen, Jesus erlöse mich. Nein, du sollst seinem Beispiel folgen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, Johannes 13, Vers 1. Den Jüngern die Füße zu waschen. Ein Beispiel, tut, wie ich euch gesagt habe. Vergebt, wie ich vergeben habe. Seid großzügig. Lasst los. Lasst eure Kleider von euch nehmen. So wie was ihm am Kreuz, bei der Kreuzigung alles passierte. Lasst euch verspotten. Denn Gott wird euch wiederherstellen und wieder erhöhen. Er tat es in Demut und Gehorsam, immer auf Gottes Zeit wartend. Er hat nicht einfach vorgegriffen, ich muss dem lieben Gott nachhelfen. Gott braucht keine Nachhilfe. Ihm zwang niemand, weißt du, etwas zu tun. Er tat es aus freien Entschluss. Vater, nicht mein, sondern wie dein Wille ist, soll es geschehen. Er hat dreimal gebeten, hat dreimal gefleht, hat gerungen. Du und ich, wir müssen Tag und Nacht ringen, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Und wohl uns, wenn wir den Willen Gottes finden. Wenn wir den Willen Gottes nicht finden, müssen wir teuer bezahlen. Und manche leiden darunter, weil sie einfach Gottes Willen übergangen haben und nicht gewartet haben auf die Stunde Gottes. Aber Jesus hat niemand gezwungen. Wahrer Glaube ist kein Zwang, sondern einfach aus freien Stücken, freie Nazarethkirche. Aus freien Stücken, aus freien Entscheidungen. Das ist eine freie Sache. Wir leben aus freien Stücken, ihr Lieben, das ist so wichtig. Wir haben mit Gott Gemeinschaft aus freien Stücken. Und wir suchen die Gemeinschaft mit Gott. Nicht, weil es ihm langweilig wird im Himmel, dass wir Gott loben, preisen. Nein, weil wir ihn lieben, weil wir das wollen, weil wir es gerne tun. Anbetung ist für uns dann ein Bedürfnis. Ich will ihn anbeten, ich will ihn loben. Jesus lässt sich freiwillig taufen. Der Johannes sagt, nein, ich muss eigentlich von dir getauft werden und nicht, dass du von mir getauft wirst. Er wehrt der Johannes ab, aber Jesus sagt, es muss alles erfüllt werden. Ich lasse mich taufen, auch wenn ich nicht muss. Und das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Wir müssen manchmal Dinge tun, die wir gar nicht müssen. Ja, wir machen das, weil es einfach gut ist, weil es anständig ist, weil es normal ist, weil es sich gehört, weil Gott verherrlicht wird dabei. Aber du musst es nicht. Er lässt sich freiwillig taufen. Und er wird da zur Sünde gemacht für andere. Die Familie Gottes besteht aus lauter Freiwilligen. Keiner muss Kind Gottes sein. Der verlorene Sohn kam nach Hause. Und weißt du, er sagte, Vater, ich möchte nicht mehr deinen Sohn heißen. Und so kommen wir auch alle nach Hause. Gott, ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig. All deine Segnungen, ich möchte nur ein Tagelöhner sein in deinem Haus. Aber der Vater sagt, nein, du bist nicht ein Tagelöhner, sondern du bist mein Sohn. Du warst tot, aber jetzt bist du wieder lebendig geworden. Nur wer Jesus annimmt, wer zum Vater kommt, der wird drüben eingetragen im Buch des Lebens. Der Jesus akzeptiert, bekommt all die Gnaden, die Jesus zustehen. Jesus ist in den Himmel gegangen und hat alles, was er hatte, hier uns gelassen. Jesus braucht keine Belobigung. Jesus braucht keine Anerkennung. Er braucht keine Vollmacht. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Er braucht das alles nicht. Er hat uns alles zurückgelassen. Für dich und mich. Nimm das. So wie der Mantel Elias runterfiel und Elisa das auffing, so musst du nur den Mantel auffangen. Zusammenrollen und unterm Arm stecken. Und niemand mehr hergeben. Und halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Der Teufel bringt die meisten Menschen um die Gotteskindschaft, um den Segen Gottes und so weiter, indem er Dinge den Menschen anquatscht und erzählt und so verdreht, sollte Gott gesagt haben. Ich denke nur, was auch die Taufe ist. Die meisten Leute werden betrogen bei der Kindertaufe. Tut mir leid, die werden bei der Kindertaufe betrogen, die werden nicht gefragt. Willst du getauft werden? Da wirst du einfach in ein Kissen gesteckt oder zum Taufbecken getragen. Und das ist die erste Vergewaltigung des Menschen. Und dann kein Wunder, dass nichts mehr klappt. Dass nichts mehr klappt. Und das ist nicht die Taufe im biblischen Sinne. Die Taufe im biblischen Sinne ist untertauchen und wieder rauskommen aus dem Wasser. Es wäre eine richtige Taufe, wenn man dir die Nase zugehalten hätte und dich in die Badewanne gesteckt hätte. Dann wäre es eine Taufe gewesen. Wie manche Orthodoxen machen. Du bist nicht gefragt. Und weißt du, die Menschen tun etwas, was Gott gar nicht befohlen hat. Und das ist der Betrug Satans. Und deshalb kam Jesus, ich tue den Willen Gottes und lässt sich taufen, obwohl er nicht nötig hatte. Satan vergewaltigt die Menschen durch Verdrehungen, Verfälschungen, Vorgriffen oder Umgehungen, dass er bestimmte Sachen umgeht. Und durch die Kindertaufe werden Millionen und Abermillionen Christen betrogen. Die werden gar nicht mehr Christen, die können gar nicht mehr Christen werden. Weil die Taufe als Einstieg ins ewige Leben fehlt. Du Buße, zuerst wer da glaubt und getauft wird und Buße tun, das kann ein Baby, das kann doch nicht mal Papa und Mama sagen und soll schon glauben, um Gottes Willen, ist das überhaupt möglich? Ein Kind kann nicht glauben, auch das Stellvertretende gilt nicht. Jeder muss für sich bei Gott entscheiden, persönlich und freiwillig. Man wird ungefragt zu Christen gemacht. Der Teufel umgeht, raffiniert den Gehorsamschritt. Diese persönliche Umkehr, Buße und die Heiligung und alles, was danach kommt. Genauso beim Abendmahl. Die armen Katholiken, die tun mir leid. Die Katholiken, die kriegen nur die Hostie, das Brot beim Abendmahl. Den Kelch kriegen die gar nicht. Das trinkt nur der Priester. Die tun mir herzlich leid. Da werden die Christen betrogen. Katholiken werden nur massenweise betrogen. Die kriegen das Brot, aber nicht den Kelch. Warum? Weil der Teufel ganz genau weiß, es ist Kraft im Blut Jesu Christi. Es ist Kraft im Blut Jesu Christi. Ja, Brot kann jeder essen. Aber das Wesentliche in unserer Erlösung ist das Blut. Das Blut des Lammes. Wenn das Blut an der Tür steht, dann geht der würdige Engel vorbei. Das Blut. Der Priester. Die katholische Kirche ist eine Priesterreligion. Mehr nicht. Das gemeine Volk wird gar nicht beteiligt. Und genau die brauchen es. Das Blut des Lammes reinigt uns. Das Blut. Satan wird durch das Blut überwunden, steht in der Bibel, in meiner Bibel, so oft an so vielen Stellen. Das Blut ist es. Aber gerade das Blut wird unter den Tisch gestellt. Und das ist die Gabe, was Gott uns gegeben hat. Das ist mein Leib und mein Blut, für euch vergossen. Das Blut des Neuen Testaments. Und die Gemeinde hat es gefeiert. Und nicht nur der Priester. Der Teufel weiß, warum er den Katholiken den Kelch verwehrt. Warum das Blut verwehrt. Weil in dem Blut ist Kraft. In dem Blut ist Sieg. Verstehst? Der betrügt die Menschen nach Strich und Faden. Und die bleiben in ihrer Sünde. Sie gehen verloren. Nur weil sie was Falsches glauben, falsches gelehrt worden sind. Und genau das ist, was die Menschen in die Irre bringt, weil sie kriegen etwas von Jesus, aber nicht den ganzen Jesus. Sie kriegen das Brot, aber nicht das Blut. Und Jesus gab uns beides. Brot und Blut. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Das sollte sich jeder, der solche eucharistischen Feiern besucht und teilnimmt, der sollte sich Gedanken machen. Wer mein Blut isst, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat Teil an mir. Und wer das nicht tut, der hat keinen Teil an mir. Arme Katholiken, sie haben keinen Teil an Jesus. Die sollen das mal bedenken und nur mal nachdenken. Die meisten feiern Dinge und machen Dinge jeden Morgen, so, womöglich sogar so in jeder Andacht, in jeder Messe und vergessen, was Jesus gesagt hat. Immer dann, wenn wir das Abendmahl feiern, wir sollen seinen Tod verkündigen. Aber nicht nur seinen körperlichen Tod, sondern auch sein Blut, das für uns vergossen wurde, zu unserer Erlösung. Und das Blut, das besser spricht als das Blut Abels und das Blut der Ochsen. Lies mal Hebräerbrief. Wir sollen immer am Leib Unblut denken und einnehmen. Das ist ein Akt des Glaubens. Stell dir mal vor, wir haben mal was gemacht. Wir haben Medikamente nach Afrika geschickt, in der Gemeinde Medikamente, also die nicht abgelaufen waren, die noch gebräuchlich waren, nach Afrika geschickt und zu verteilen dort in Afrika bestimmte Medikamente. Die Missionare haben uns geschrieben, was sie brauchen, und wir haben das fleißig gesammelt, auch in der Apotheke, sogar frische Medikamente. Und das wurde dann verteilt. Und weißt du, was die lieben Afrikaner gemacht haben? Gott möge sie segnen. Die haben die Medikamente in den Mund genommen, gelutscht, und sobald das Bittere kam, haben sie anderen weitergegeben. Und dann haben sie sich beschwert, das Medikament wirkt nicht. Das Medikament wirkt nicht. Und so sind viele Menschen, die wundern sich, warum wirkt die Gnade Gottes nicht, die Kraft Gottes nicht, weil wir nur das Süße wollen und das Bittere nicht. Dir kann nur geholfen werden, wenn du alles einnimmst, das ganze Medikament schluckst und nicht nur das Süße. Denk logisch. Denk logisch. Denk auch bei Gott logisch. Gedanken sind die Brücke, die uns mit Gott verbinden. Gedanken. Und deshalb Jesus kam, um in unserer Schädelstätte was ganz Neues zu produzieren, eine Offenbarung zu bringen. Und jede Offenbarung Gottes ist eine Erniedrigung Gottes. Eigentlich, Gott erniedrigt sich, er zeigt sich von seiner Seite, was er wirklich ist. Er müsste es nicht zeigen, aber jede Offenbarung ist ein Geschenk eigentlich. Er zeigt sich von einer Seite, wie er gar nicht nötig hätte, mal so sich offenbaren. So, Jesus hat sich erniedrigt und hat sich gezeigt als Mensch. So bin ich, ja, du und ich. Er zeigt sich klein, gering und einfach. Er zeigt sich in Knechtsgestalt. Er hat sich dahin gegeben, spricht unsere Sprache, fühlt mit uns mit, begegnet uns auf unserer Ebene. Er befreit uns von unserer Gottlosigkeit und falschen Vorstellungen, religiösen Aberglauben und verbindet uns mit Gott, damit wir auf Augenhöhe mit Gott reden können. Fantastisch. Auf Augenhöhe mit Gott, als Söhne und Töchter Gottes. Jesus lässt uns teilnehmen an seinem Sieg, an seiner Erlösung, aber er lässt uns auch teilnehmen an seinem Kampf. Wir sind mit Christus gekreuzigt und wir sind mit Christus auferstanden. Und wir sind mit Christus auf dem Triumphwagen. Wir triumphieren mit. Aber bevor das passiert, du musst auch in den Brunnen springen, ins Grab gehen. Er hat sich erniedrigt. Etwas anderes, was Gott noch durch die Erniedrigung Jesu gezeigt hat, Gott ist kein Egoist. Er denkt nicht nur an sich. Hauptsache, wir Götter sind glücklich. Nein, er denkt auch an seine Geschöpfe, an die ganze Schöpfung. Und lässt die ganze Schöpfung teilnehmen. Weißt du, Jesus ist hierher gekommen, um uns teilzulassen an der Freude Gottes, an dem Segen Gottes. Gott ist Christ geworden durch Jesus Christus. Mensch ist er geworden, mitfühlsam. Egal, was der Teufel über Gott jetzt erzählt und über Gott sagt, er lügt sowieso, was, wenn er über Gott sagt. Weißt du, Gott gönnt dir nichts. Gott gönnt euch nicht, dass ihr von den allen Bäumen hier im Paradies esst. Er missgönnt euch. Weißt du, der Teufel kommt zu dir und Gott verbietet dir, erzählt dir alle möglichen Märchen. Gott verbietet nur, dass es nicht erlaubt, warum es nicht erlaubt ist und. Gott weiß, warum er das dir vorenthält und das nicht. Weißt du, wenn du das brauchst, wirst du schon kriegen. Ich werde nie vergessen, als unsere erste Tochter, wir haben mal Tabletten auf dem Tisch ausgeschüttet, aus welchem Grund auch immer, wir haben ein paar Tabletten gesucht. Und so, da liegen die Tabletten und da kommt sie, nam nam. Verstehst du, die dachte, das sind Bonbons. Wir haben es nicht gegeben, haben gesagt, Kind, das kriegst du nicht, erst wenn du das brauchst, wenn du mal Fieber hast und Kopfschmerzen hast oder sonst was hast, dann wirst du es kriegen, aber das ist kein Nam Nam. Und genau so ist es. Weißt du, wir denken, und das erzählt unser Teufel, der gönnt euch nicht. Viele Dinge brauchen wir jetzt gerade nicht. Und er gibt uns immer, wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns hilft und wenn Gott uns beisteht, immer just in time, im richtigen Augenblick. Immer im richtigen Augenblick, nicht vorher und auch nicht nachher. Immer dann, wenn es dran ist. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Für viele Sachen in deinem Leben muss die Zeit zuerst mal reif werden. Zuerst musst du reif werden. Für die Zeit. So, er schämt sich deiner nicht, er erniedrigt sich, er nimmt dich in seine Familie auf, in seine Sippe. Ist es interessant, in dem Stammbaum Jesu gehören Leute, die würde ich nicht reinnehmen. In meinem Stammbaum. Aber das macht Jesus. Da nimmt er Leute in seinem Stammbaum. Lies mal, gerade die Stammbäume, da gehören viele gar nicht rein. Und dennoch sind sie drin. Aufgenommen durch Jesus. Sind verwandt plötzlich mit Jesus. Obwohl kein Mensch mit Jesus verwandt ist. Kein Jude. Kein Mensch. Er war nicht nach dem Geblüt des Menschen. Menschlicher Art, sein Blut war anders. Nur der Körper war von der Maria, aber alles andere war anders. Aber dennoch, Jesus adoptiert uns. Ich weiß nicht, das ist wirklich was ganz Tolles, adoptiert zu werden. In Hebräer, Hesekiel 16, Vers 3 und folgende Verse, da kannst du nachlesen, eine tolle Geschichte. Nein, ja doch, es ist eine gute Geschichte. Von dem Kind, das im Blut liegt und verblutet. So spricht der Herr zu Jerusalem. Und das sind auch die Juden so. Nach dem Geschlecht und der Geburt bist du aus dem Lande der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter war eine Hethiterin. Also er spricht über die Juden. Also ich war sowieso ein Mischvolk. Und trotzdem hat Gott euch angenommen. Nach der Geburt, nach dem Geschlecht. So, aber Gott integriert uns durch Jesus Christus in seine Familie. Er hat ja keine Angst, dich aufzunehmen, dass du jetzt eine Seuche reinbringst. Pest holst, nein, er hat dich adoptiert. Du kannst ihm vertrauen, ohne Angst und ohne Hemmungen, ohne irgendwie Komplexe. Noch was anderes, die Götter geben sich nur mit den Starken, mit den Helden ab. Aber das Schöne an unserem Heiland und unserem Gott ist, Gott gibt sich auch mit den Schwachen ab, mit den Versagern, mit den Nieten. Mit denen gibt sich Gott ab. Er liebt sogar die Elenden, die Kaputten. Die in Not geratenen, die liebt er. Fantastisch. Das ist Jesus, das ist Gott. Und für die hat er sich hingegeben, die sonst keinen Retter mehr haben. Die sonst niemand mehr versteht. Und die sind alle bei ihm herzlich willkommen. Ganz herzlich. Jesus liebte die Seinen, Johannes 13, Vers 1, bis zum Schluss. Er liebte sie bis zum Schluss. Das ist Jesus. Das ist diese Hingabe. Auch den Verräter Judas, auch den Verleugner Petrus, auch die Feiglinge von den anderen Aposteln. Er liebte sie bis zum Schluss. Und er liebt dich auch bis zum Schluss. Ist das nicht toll? Ich bin begeistert. Er gab sich hin, um uns bis zum Schluss zu lieben. Er war loyal zu uns, zu seinen Jüngern, auch die, die ihn aufgegeben haben. Er liebte sie bis zum Schluss. Da erscheint er eines Tages, also gar nicht so lange her nach seiner Auferstehung, er erschien 500 Brüdern auf einmal. Wo kamen die her? Das waren die, die vielleicht bei den 5000 dabei waren, die gespeist haben. Das waren vielleicht welche dabei, die seine Wunder erlebten. 500 auf einmal erschien er. Und das ist Jesus, das ist der große Gott. Jesus war betrübt. Er hat zu seinen Jüngern gehalten, auch wenn er traurig war und wenn sie ihn traurig gemacht haben. Mich haben alle verlassen, sagt Jesus, alle sind davon. Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch noch weggehen? Jesus, er konnte traurig sein. Und das ist einer Gottheit, der heidnischen Vorstellung von Gottheit, total zuwider. Dass Gottheiten traurig sein können. Ja, Gott kann traurig sein. Matthäus 26, Vers 38 sagt Jesus, da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht doch mit mir. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und das ist seine wahre Erniedrigung. Er war betrübt bis an den Tod. Gott kann weinen. Er weint über den Sünder. Und das ist eine weitere Erniedrigung der Gottheit. Er kann traurig sein. Diese göttliche Traurigkeit, die wirkt Freude, heißt es einmal in der Bibel. Gott kann sehr traurig sein. Kannst du dir einen weinenden Gott vorstellen? Jesus weint über Jerusalem. Er weint über die Menschen, die gesündigt haben. Und es gereute Gott, dass er die Menschen gemacht hat, dass er die Sintflut schicken muss. Er weinte über die Menschen vor der Sintflut. Er ließ noch extra 7 Tage die Türe offen von der Arche, dass vielleicht noch doch jemand noch kommt und wahrnimmt und sich retten lässt. Aber er konnte nur 8 Menschen retten. Es ist nicht traurig. Gott muss das durchmachen. Er gab sich hin. Nicht nur Jesus, die gesamte Gottheit ist durch die Erniedrigung gegangen, bis auf Jesus hin. Kannst du die Traurigkeit Gottes vorstellen? Er weint über Sodom und Gomorra. Oh, wenn da 50 wären, ich würde die Stadt nicht vernichten. Aber es sind nur eine Handvoll Seelen. Aber er rettete die, die sich retten ließen, auch wenn es nur 4 oder 3 waren. Gott weinte über die Israeliten, die scheiterten, die versagten. Er musste sie in die Gefangenschaft bringen. Weißt du, Gottes Herz war gebrochen über die Menschheit, die sich nicht belehren lässt, die nicht kapiert. Und das ist die Erniedrigung Gottes. Gott erwählt ein Volk, aber die tun es nicht, was sie versprechen. Ich und mein Haus, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Verstehst du, so versprechen sie ganz hoch und heilig. 3 Tage später wissen sie nichts mehr, was da los war. Er erniedrigte sich, indem er scheiterte. Weißt du, und ich will dir diese Erniedrigung Gottes dir zeigen. Gott erniedrigte sich so, dass er sogar sich darunter stellte, dass er nicht schaffte, die Welt zu retten bei der Sintflut, Sodom zu retten oder sonst eine andere der Städte. Er schaffte es nicht. Jesus schaffte auch nicht, Jerusalem zu retten. Johannes 11, Vers 35. Jesus weinte über diese Stadt. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Er weinte, weil sie ihm nicht gehorchten, weil sie die Propheten töteten. Er hatte Tränen des Mitgefühls, Tränen der Trauer, Tränen der Verzweiflung. Das war Gott. Das war Jesus. Er kämpft im Garten Gethsemane, Lukas 22, 42. Oh Herr, wenn es möglich ist. Eine gewaltige Erniedrigung. Er weint über die Jünger, kommt zurück und sagt, die Schlafmützen. Könnt ihr mit mir nicht eine Stunde wachen? Hebräer Kapitel 5, Vers 7 habe ich euch gelesen. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten könnte. Mit Geschrei. Jesus hat geschrien, mein Gott. Die Erniedrigung war so groß, dass er sogar vor dem Tod Angst hatte. Schwitze, Wasser und Blut. Obwohl er der Schöpfer des Universums ist, er wusste, ich muss hier durch, die Qualen, das Kreuz, das muss ich alles erdulden. Und am Kreuz, Johannes 19, Vers 28, dürstet er sogar, der selbst das Wasser ist, der selbst das Leben ist, mich dürstet, egal was die Leute daraus gemacht haben, was sie für Predigten daraus gemacht haben, die 7 Worte Jesu am Kreuze, aber mich dürstet, was für ein schrecklicher Zustand der Qual, aber für die hat er sich selbst entschieden. Das hat er gewollt. Mich dürstet. Dann hängt er zwischen 2 Schächern, Lukas 22, 43. Was das für Leute auch waren, ist es dahingestellt. Es waren Schächer, die geschächtet haben, die erwischt worden sind bei Ritualopferung wahrscheinlich. Die wollten Gott ein reines Opfer darbringen und nicht geschafft, geistige Versager. Das waren keine Diebe, wie manche Leute das auslegen, und Räuber und Mörder. Das waren Leute, die Gott gefallen wollten und die nicht geschafft haben. Wir leiden für das, und wofür leidest du? Jesus dachte an die Gottverlassenheit, an das Versagen eines Menschen. Ich wollte Gott dienen und ich habe es nicht geschafft. Und wie viele Menschen wollen Gott dienen und schaffen es nicht? In den USA ist ein bekannter Pastor, hat Selbstmord begangen. Und jetzt sagt die Frau, also ich weiß, mein Mann hat es ehrlich gemeint, mein Mann hat Gott gedient, hat Gott geliebt über alles in der Welt und so weiter. Und irgendwo ist er depressiv geworden, schwach geworden, hat sich das Leben genommen. Was wirst du diesen Leuten sagen? Er ist schwach geworden, so wie dieser Schächer. Wir wollten Gott ein Opfer bringen, ein Gott wohlgefälliges Opfer bringen, wir haben es nicht geschafft. Weißt du, das Kreuz ist kein einfacher Weg. Gottes Herz ist gebrochen. Und die Frau sagt, ich weiß, dass mein Mann bei Gott ist und dass er in Gottes Hände ist. Auch diese Leute, die so sterben, als Suizid, auch die werden von Jesus erlöst. Jesus starb auch als ein Selbstmörder am Kreuz, damit auch der Selbstmörder errettet werden kann. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig hin. Und am Kreuz, als er dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, da verschied er. Und zwar ganz bewusst, dass der römische Hauptmann sagt, was ist das für ein Mensch? Der betet ein Gebet und wird errettet und wird erhört. So prompt auf der Stelle, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann wird Sonnenfinsternis, kommt die Sonnenfinsternis, dann kommt das Erdbeben, da passieren so viele merkwürdige Sachen, zerreißt der Vorhang im Tempel. Gott hat dieses Opfer akzeptiert. Niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Das ist das Kreuz, muss verstehen. Sein Körper musste große Schmerzen ertragen. Und das nahm er alles freiwillig. 39 Schläge. Bei 40. Auspeitschung oder Geißelung stirbt der Mensch normalerweise nach der römischen Geißelung. Deshalb eins weniger. Er tat das alles freiwillig. Und Geschwister, genau das ist es, was Gott von dir und mir will. Nicht, dass du ans Kreuz dich nageln lässt, dass du freiwillig Dinge tust, dass du freiwillig vergibst, dass du freiwillig für Gott lebst, dass du freiwillig Gott dienst, dass du freiwillig dich taufen lässt, freiwillig zu Gott hältst. Freiwillig. Jesus regiert ohne Zwang. Als der Kämmerer begriff, wer Jesus ist, aus dem Jesaja-Buch, Rolle Kapitel 53, als er begriff, fragte von selbst, weißt du, wenn Jesus in dein Leben hineintritt, fragst du dich von selbst, dann muss man dir gar nicht mehr groß erzählen und dir Vorschriften machen und vorpredigen und vorbeten und vorsingen. Dann fragt er, was muss ich tun? Oder was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Dann sagt gar nichts. Glaubst du an Jesus? Dann soll es geschehen. Und er hielt den Wagen an und wurde getauft. Philippus musste ihn nicht lange überreden. Wenn man Jesus richtig begegnet, Jesus richtig versteht, Jesus richtig erlebt, dann macht man alles freiwillig. Als Jesus im Haus vom Zachäus kommt, Jesus hat sich nur am Tisch hingesetzt, ein bisschen rumgeguckt. Dann sagt Zachäus, ich muss in Ordnung bringen. Herr, ich weiß schon, bei mir stimmt vorne und hinten nichts. Ich muss die Dinge in Ordnung bringen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es zurück und was weiß ich. Und ich werde den Rest werde ich den Armen geben. Jesus hat nichts gesagt. Und Jesus muss dir nicht sagen, wenn er in deinem Leben gegenwärtig ist, muss er dir gar nicht sagen. Dann weißt du, was ich gehört und was ich nicht gehört. Alles freiwillig. Jesus ist bereit, freiwillig den untersten Weg zu gehen. Und das ist der Weg dem Lamme nach. Wo er hingeht, der unterste Weg. Wir möchten immer den Hochweg, den Halleluja-Weg gehen, den Herrlichkeitsweg gehen. Aber Jesu Weg war der unterste Weg. Er war bereit zu dienen, sich zu verausgaben. Er war bereit, sogar seine Feinde zu lieben, die ihn hassten. Die wollte alle im Himmel sehen. Jesus gab sich selbst hin und er fing bei sich selber an. Er hat nichts von anderen erwartet. Und das ist Jesus bis heute so. Er hat dir vorgemacht, vorgelebt. Er erwartete nichts von anderen. Ihn interessiert auch nicht, was die anderen sagen und wie die anderen das deuten, wie die anderen das verstehen oder missverstehen. Vergiss, das ist vollkommen. Er wollte nur seinem Vater im Himmel gefallen. Ich bin gekommen, den Willen des zu tun, der mich gesandt hat. Und er gab uns ein Beispiel. Gott steigt herab und wird Sklave. Er in seiner grenzenlosen Liebe dient er als Fußwäscher. Da die Seinen in der Welt war, liebte er sie und erwies seine Liebe bis zur Vollendung. So steht es in Johannes 13, Vers 1. Er bewies seine Liebe bis zur Vollendung. Und das Einzige, was Gott von dir will, nicht, dass du gesetzestreu bist. Er will, dass du Liebe in deinem Herzen hast. Alles hört auf. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, aber die Liebe bleibt ewig. Und Jesus zieht sich das Gewand eines Sklaven an, legt das göttliche Gewand ab und verrichtet Sklavendienste. Und seitdem ist Gott kein ferner Gott uns, dass er uns so groß wird. Nein, er ist so klein geworden, dass du ihm nachahmen kannst. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Bei Jesus zählt nicht Macht und Erfolg, bei ihm zählt Liebe. Liebe. Er will nichts für sich haben, er liebt einfach. Und das ist, was Gott von uns fordert. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist das eine. Und das andere Gebot ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der Kirchenvater Augustinus sagt, und dann kannst du machen, was du willst. Wenn du die zwei Gebote erfüllst, liebe Gott und deinen Nächsten. Und er demütigte sich, wurde Knecht. Während seines ganzen Ehrenlebens diente er, wo er nur konnte, hat Kranke geheilt, auch zwischendurch, was gar nicht in seinem Programm war, trieb Dämonen aus. Römer Kapitel 15, Vers 8 und 9. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden. Stell dir mal vor, Jesus ist ein Diener der Juden geworden. Ich bin nur gesandt zum Hause Israel. Er ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Weil Gott so viel Versprechen diesem Volk gegeben hat, so viel Verheißungen diesem Volk gegeben hat, ist ein Diener der Juden geworden. Wessen Diener bist du geworden? Um die Verheißungen zu bestätigen, die er den Vätern gegeben hat. Die Heiden aber sollen Gott loben und der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Psalm 18, Vers 50. Darum will ich Gott dich loben unter den Heiden und deinen Namen besingen. Die Heiden sollen loben und Gott preisen. Aber Jesus hat den Juden gedient. Den jüdischen Gesetz, dem Alten Testament, der Tora. Er hat den Juden gedient, um Gottes Wahrhaftigkeit zu beweisen. Und wir aus den Nationen, wir sollen Gott loben und danken. Halleluja. Wir haben kein Gesetz. Uns gab es keine Verheißungen aus den Nationen der Völker. Wir waren in der Dunkelheit und Finsternis, aber er ist der Diener der Juden geworden, zum Lob Gottes. Und er hat sich erniedrigt und diente. Jesus diente. Jesus diente. Er hat sich selbst erniedrigt und ohne Bezahlung und umsonst hat er gedient. Wir haben in der Bibel, ich kann noch weitermachen, wir haben so viele Dinge in der Bibel, die Jesus getan hat, die er hat gar nicht tun müssen. In der Bibel steht nirgendwo, dass er eine Dornenkrone auftragen muss. Steht nirgendwo. Aber die Menschen haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Und zwar von dem Fluch Adams. Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen. Das hat man symbolisch gemacht. Ahnung, unwissend hat man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Er trug Sachen, die waren gar nicht nötig. Er tat es für dich und mich, damit die Heiden, das sind wir, aus den Nationen, aus den Völkern, Gott loben und preisen für die Barmherzigkeit und die Güte Gottes. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken. Preis Gott. Halleluja. Jesus, du bist unser Heiland, unser Retter, unser Erlöser. Und du bist in diese Welt gekommen, hast Menschen erlöst von der Macht der Sünde. Du hast uns ein Beispiel gegeben. Du hast uns Gnade geschenkt. Und wir loben dich für deine Barmherzigkeit. Wir sind nicht wert der Segnungen, Jesus. Und wer dich hat, wer den König hat, der hat alles, das ganze Königreich, der hat alle Segnungen des Königreichs, der hat alle Verheißungen des Königreichs, alle Einrichtungen des Königreichs, alles steht ihm zur Verfügung. Vater, ich lobe dich für Jesus, dass er sich für uns dahin gegeben hat. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Halleluja, wir wollen Gott loben und preisen. Und danke Gott, wenn du nach Hause gehst, danke Gott, dass Jesus für dich alles gemacht hat. Sich dahin gegeben hat, damit du ein überfließendes Leben hast, ein glückliches Leben hast. Das ist alles freiwillig. Und jetzt fang an, ihn auch freiwillig zu loben, ohne Zwang. Und wir nehmen auch das Opfer auf. Gott möge auch da jeden Geber segnen. Auch freiwillig. Keiner muss es.